Inside Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch.
Gerade erst haben hohe Strompreise Unternehmen fast in ihrer Existenz bedroht. Energiesicherheit und verlässliche Strompreise sind absolut wichtig. Das ist heute eines unserer Themen beim Rohstofftalk. Und wir wollen natürlich auch über Gold und Silber sprechen. Ein bisschen zurück, aber auch nach vorne schauen. Herzlich willkommen erstmal, Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst von der Deutschen Bank.
Ja, schönen guten Tag, Herr Koch. Froh, wieder hier zu sein.
Ja, sehr schön, dass Sie da sind. Und es war ja auch ein sehr gutes Jahr, zumindest für Gold vor allen Dingen. Aber schauen wir vielleicht mal so grundsätzlich auf die Entwicklung der Rohstoffmärkte 2024. Welche globalen Trends haben Sie da vielleicht gesehen? Welche Risiken könnten aber auch dann fürs nächste Jahr auf uns warten?
Ja, globale Trends sind eigentlich so zwei, drei, die sich jetzt über das ganze Jahr darüber entwickelt haben. Also ein globaler Trend, was für Rohstoffe immer wichtig ist, ist der Name China. Der fällt ja dann auch meistens gerade bei, wenn wir über Industriemetalle geredet haben, immer China das Thema gewesen. Da sehen wir dieses Jahr bis jetzt eine recht schleppende Erholung, also eigentlich schwächer, als man das vielleicht im Vorfeld von 2024 hätte erwarten können. Jetzt gerade Daten in letzter Zeit zur Industrieproduktion wurden sie besser, aber gerade Einzelhandelsumsätze, der chinesische Konsument hält sein Geld weiter zusammen. Der Geldbeutel wird nicht geöffnet. Der Gürtel wird enger geschnallt und das bedeutet, hat natürlich auch Einfluss auf die gesamte Weltkonjunktur. Etwas gerade China ist natürlich jetzt entscheidend auch für uns hier in Europa, gerade als Exportland. Das ist einer der Treiber vielleicht, die wir 2025 auch beobachten müssen. Kommt da jetzt so ein Schub, die chinesische Regierung und die Notenbank, die haben ja fiskalische und geldpolitische Stimuli auf den Weg gebracht oder planen das zumindest. Und falls China nächstes Jahr durchstartet, dann wäre das eine Chance für die Rohstoffmärkte. Falls es aber genauso wie dieses Jahr vor sich hin dümpeln sollte, dann haben wir das Risiko, dass wir auch im Jahr 2025 bei einigen Rohstoffen, nicht bei allen, tatsächlich eine schwache Nachfrage sehen oder schwächer als vielleicht im Vorfeld zu erwarten. Und das ist eines der Hauptrisiken wahrscheinlich für 2025. Was natürlich sehr wichtig war, auch die US-Wahlen. Wir haben dieses Jahr, glaube ich, so viele Wahlen gehabt weltweit wie noch niemals zuvor. Es durften noch nie so viele Menschen in einem Jahr wählen. Aber im Endeffekt kumulierte ja alles dann in die US-Wahl am 5. November. Und da haben wir jetzt 20. Januar den Regierungswechsel anstehen und das ist etwas, was jetzt Chancen, aber auch Risiken für die Märkte bedeuten kann. Also Risiken insbesondere dann, wenn Donald Trump seine Zollpolitik, die er ja jetzt in Grundzügen schon mehrfach auch über Social Media verkündet hat, wenn er sie tatsächlich so robust durchsetzen würde, wie er das jetzt in den letzten Wochen verkündet hat, dann haben wir ein Problem wahrscheinlich auch, was die Preise für viele Rohstoffe anbelangt, weil einfach Handelskonflikte dann den Handel, den globalen Handel weltweit dann etwas dämpfen werden und das dürfte Preise dann drücken, wäre also ein Risiko.
Schauen wir mal auf einige Rohstoffe und Edelmetalle. Fangen wir vielleicht mal mit Gold und Silber an. War ja ein fantastisches Jahr für Gold. Erwarten Sie da weitere Höhenflüge oder kommt da so eine Art Konsolidierung?
Ja, da kann ich sagen, beides vielleicht eigentlich ein bisschen. Also wir erwarten bei beiden Metallen weiter steigende Preise. Also gerade jetzt sind wir bei Gold zum Beispiel, hatten wir jetzt für Ende 2025 im Kursziel $2,800 die Unze, vielleicht auch Potenzial, dass wir mal die $3,000 die Unze im nächsten Jahr sehen werden. Silber eigentlich, wenn man das ganze Jahr vergleicht, Gold- und Silbercharts übereinander legen würde, dann sieht man, dass der Silberpreis sich meist stärker bewegt als der Goldpreis. Das ist wie so ein Hebel auf dem Goldpreis. Der Silberpreis steigt mehr, wenn der Goldpreis steigt. Der Silberpreis fällt aber auch mehr, wenn der Goldpreis fällt. Deswegen, da wir optimistisch sind für den Goldpreis 2025, sind wir es eigentlich auch für Silber. Dieses Jahr, haben Sie gerade gesagt, exzeptionelles Jahr. Egal wie jetzt die letzten Tage noch enden, wir haben jetzt das Rekordhoch in Gold gesehen, $2,790 die Unze. Wir sind danach wieder so $200 runtergekommen. Verschiedene Gründe, einfach Gewinnmitnahmen. Der Markt war zu stark auf der Kaufseite positioniert. Problem momentan wieder jetzt gerade durch die FED-Entscheidung in den letzten Tagen wieder aufs Trapez gebracht. Die US-Renditen bleiben weiterhin sehr hoch, auch unserer Ansicht nach. Die werden nächstes Jahr nicht wesentlich sinken. Gerade 10-jährige US-Staatsanleihen so bei 4,5%. Das ist ein Niveau, was wir auch noch Ende 2025 durchaus sehen. Und das ist natürlich ein bisschen ein Problem für Gold, für Silber, für alle Metalle, weil je Gold bringt keine Zinsen, zahlt keine Dividende. Wenn ich eine US-Staatsanleihe kaufe, die 10 Jahre läuft und ich darauf vertraue, dass die USA diese Staatsanleihen auch immer bedienen werden mit Zinszahlungen, dann kriege ich sichere 4,5%. Gleichzeitig, was ist auch noch nach der FED passiert oder überhaupt schon nach der US-Wahl, als Donald Trump als Präsident gewählt wurde, Der Dollar ist sehr stark gelaufen, was normalerweise auch Gegenwind bedeutet für viele Metalle, weil die Metalle und Rohstoffe werden weltweit in Dollar gehandelt. Je stärker der Dollar ist, desto teurer wird es für mich als Käufer in Europa zum Beispiel. Also wir haben da so ein paar Risiken oder ein paar Faktoren, die jetzt, sage ich mal, so Kurssteigerungen wie dieses Jahr verhindern werden wahrscheinlich. Also es wird nicht mehr 30-40% steigen, aber 10% wären ja auch schon ein ganz gutes Niveau. Was ich vielleicht noch einen Satz dazu, was ich immer wieder höre, wenn ich mit Kunden und Anlegern spreche, ist, dass sie momentan so ein bisschen die Befürchtungen wachsen, was die Staatsschulden generell anbelangt. Gerade Donald Trump, unabhängiges Institut, hat ausgerechnet, wenn er seine Agenda durchzieht, bedeutet das 10 Billionen Dollar zusätzliche Staatsverschuldung innerhalb der nächsten 5 bis 10 Jahre. Und das ist etwas, was viele weiterhin beschäftigen wird, denke ich mal. Viele Anleger werden so ein bisschen Versicherungsanlagen suchen. Da bietet sich Gold ja geradezu an. Und das wird auch die Nachfrage weiter befeuern. Notenbanken werden weiter Gold kaufen, gehe ich von aus, zur Diversifikation ihrer Währungsreserven. Und auch die asiatischen Nachfrage, die dieses Jahr sehr stark war in China und in Indien, die werden auch wahrscheinlich weiter Käufer bleiben. Bedeutet im Ganzen, Großen und Ganzen, wir sehen steigende Kurse, aber halt auf moderaterem Niveau als in diesem Jahr.
Eine Frage, die ich auch immer wieder höre von Anlegern, ist denn überhaupt noch die Zeit zu kaufen? Und wenn ja, dann physisch oder eher als ETF, ETC?
Ja, die Zeit zu kaufen ist, denke ich mal, immer, weil langfristig, mittel- bis langfristig besteht durchaus Potenzial. Wie gesagt, gerade diese ganze Thematik Staatsschulden, die jetzt immer wieder stärker aufkommt. Einer muss ja die Anleihen auch kaufen, die jetzt ausgegeben werden. Ich meine, Geld ist global genug da in Anlagegesellschaften, aber das ganze Thema ist momentan wie so ein Elefant im Raum, der nicht so schnell wieder verschwinden wird. Auch gerade hier in Europa haben wir das Problem, auch Frankreich, Staatsverschuldung und Ähnliches. Also Anleger, die mittel- bis langfristig orientiert sind, wir können kurzfristig Rückschläge sehen, das möchte ich nicht ausschließen. Goldpreis ist nicht keine Einbahnstraße, haben wir auch gesehen in den letzten Wochen, kann auch wieder runtergehen. Aber mittel- bis langfristig orientierte Anleger würde ich sagen, ja, auf alle Fälle. Kleinen Teil des Depots oder des Portfolios als in Gold halten, als Versicherungscharakter und wenn, dann eher ETC als physisch. Weil Geldbriefspanne ist sehr gering, man kann es börsentäglich kaufen, verkaufen, man kann sich sogar ausliefern lassen physisch, wenn man möchte. Also ich sehe da eigentlich wesentlich mehr Vorteile bei ETCs.
Schauen wir mal auf Platin für 2025. Wie sehen Sie da die Entwicklung? Vielleicht auch gerade im Bereich der Industrien, Automobilbranche, könnten das Treiber sein?
Ja, definitiv. Ein sehr valider Punkt, den Sie ansprechen. Automobilindustrie vielleicht eher nicht. Ja, doch, vielleicht eher teilweise. Entschuldigung, stoß hier schon dagegen. Also Platin war lange Zeit der Hauptverwendungszweck für Dieselkatalysatoren. Jetzt haben wir natürlich Diesel, will man nicht mehr so unbedingt haben. Umstellung, Elektromobilität oder auch andere Fahrzeugantriebe. Die Nachfrage aus der Autoindustrie könnte tendenziell eigentlich sinken. Aber was wir in den letzten 1-2 Jahren sehen, dass Palladium, was wiederum als für Katalysatoren von Benzinern gebraucht wird, zunehmend durch Platin ersetzt wird. Aufgrund der unsicheren Versorgungslage mit Palladium kommt sehr viel aus Russland, kann morgen ausfallen. Also da stellen viele auf Platin um. Aber was wichtiger ist wahrscheinlich, dass Platin momentan auch das Metall ist, was man für die Wasserstoffindustrie, Elektrolyse braucht. Ich habe Chemie und Physik abgewählt in der Schule, irgendwann in der Oberstufe, muss ich gestehen. Ich bin jetzt kein Fachmann, aber ich lese immer wieder Wasserstoffindustrie, Elektrolyse, dazu brauche ich Platin. Soll ja ausgebaut werden, muss ausgebaut werden für die Energiewende. Und das bedeutet, Platin sehen wir Kurspotenzial durchaus da. Vielleicht haben wir da auch so ein Potenzial 10-20% nach oben.
Schauen wir auf Erdgas und Erdöl, auch trotz Energiewende, sage ich mal, weiterhin auch sehr relevant. Welche Preisbewegungen erwarten Sie da vielleicht für 2025? Und sehen wir da vielleicht geopolitische, wirtschaftliche Einflussfaktoren, die eine Rolle spielen?
Ja, das ist auch sehr gut und sehr wichtige Frage. Also Öl, da sind verschiedene Faktoren, die jetzt daran zerren. Einmal, wie eben schon gesagt, was macht China? 2025 kommt da jetzt ein kleiner Konjunkturboom. Die Chinesen selbst wollen 5% Wirtschaftswachstum sehen. Wird schwierig, meiner Ansicht nach, aber man kann es ja mal versuchen. Kommt das tatsächlich, dann steigt natürlich die Ölnachfrage und ja, das nicht zu knapp. Andererseits kommt ein Handelskonflikt, der jetzt diese globalen Handelsströme unterbricht und dann auch vielleicht Produktionseinschränkungen nach sich ziehen würde, würde das wiederum die Nachfrage dämpfen. Was vielleicht ja auch wichtig ist, Donald Trump hat ja gesagt, auch im Wahlkampf, Drill Baby Drill, hat also gesagt, die USA sollen so viel Öl fördern, was der Pumpschwengel hergibt, wenn man irgendwo noch einen Tropfen Öl in der Erde findet, raus damit und verkaufen. Bedeutet natürlich auch, das Angebot könnte im nächsten Jahr steigen. Die OPEC-Plus-Länder haben immer wieder ihre Produktionserhöhungen, also die Rücknahme der Beschränkungen besser gesagt, nach hinten verschoben. Aber die werden irgendwann auch sagen, okay, alle anderen fördern, dann machen wir es auch. Also das Angebot in Öl könnte nächstes Jahr zunehmen, sodass wir da eher keine starken Preissteigerungen sehen. Erdgas, haben Sie erwähnt, geopolitisches Problem. Da haben wir jetzt sehr starke Schwankungen in den letzten Wochen gesehen. Wir hatten Erdgas erstmal auf einem Jahreshoch gehabt. Da haben wir ein paar kalte Tage in Deutschland, in Europa gehabt. Und dann wird ja jetzt zum Jahresende die Pipeline, die russisches Gas unter der Ukraine nach Westeuropa befördert, Slowakei, Ungarn und Österreich, wird dann geschlossen werden. Bedeutet, wir müssen das Erdgas woanders herbekommen. Sollte uns das gelingen, dass wir das über verflüssigtes Erdgas alles bekommen, dann sollte der Erdgaspreis nicht zu stark steigen. Aber momentan ist so ein Erdgasmarkt eine Prämie für den nächsten Sommer eingepreist. Also da sehen viele Analysten eventuelle Versorgungsengpässe, wenn man die Speicher wieder füllen möchte, ist jetzt nicht unser Basisszenario, aber es bestehen Risiken. Also Erdgaspreis kann man nicht so genau sagen, das ist von der Tagesmeldungsform abhängig, was da passieren wird, geopolitisch insbesondere. Ein letzter Satz dazu, bevor es zu lange wird, vielleicht LNG ist auch ein großes Thema. Natürlich, die USA versuchen mehr verflüssigtes Erdgas zu verkaufen. Könnte man ja zum Beispiel Donald Trump anbieten, dass man mehr kauft, um da die Zölle zu vermeiden. Also das ist auch etwas, was man jetzt momentan schwer vorhersagen kann. Aber die Erdgaspreise werden wahrscheinlich nicht mehr auf das Niveau zurückgehen, was wir Anfang dieses Jahres gesehen haben, sondern eher auf höherem Niveau verharren.
Schauen wir mal auf Lithium. Weltweit nachgefragt wegen vor allen Dingen auch der Elektromobilität, auch wenn in Deutschland man das Gefühl hat, dass das Thema doch schon stockt. Ist Lithium interessant für Anleger?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Also wenn man jetzt so, ich habe heute Morgen gerade noch mal einen Chart zufälligerweise angeschaut, das sieht jetzt nicht unbedingt sehr konstruktiv aus für dieses Jahr, um es mal so zu formulieren. Momentan sieht es ja so aus, die OPEC Plus zum Beispiel haben ja versucht, durch Produktionskürzungen den Ölpreis zumindest zu stabilisieren oder hochzubekommen. Also das Hochbringen ist ihnen nicht so gelungen, wenn man da auf die Ölpreise drauf schaut, aber zumindest ist es einigermaßen stabilisiert worden. Bei Lithium ist es momentan nicht der Fall, da wird eher die Produktion noch ausgebaut, da wird kein Anbieter, ist eigentlich momentan bereit zu sagen, ich steige die Produktion ein. Oder wir machen wie in OPEC Plus so eine Art Kartell, dann schränken wir alle zusammen die Produktion ein, dann steigt der Preis. Sondern es ist eher so ein Kampf jeder gegen jeden auf der Anbieterseite. Und solange das der Fall ist, wird es schwierig, nachhaltig steigende Preise zu sehen, befürchte ich, für die Anleger, die in Lithium investieren wollen. Nachfrage natürlich muss man auch beobachten. Elektroautos in China, die ja mit Lithium-Ionen-Batterien, glaube ich, hauptsächlich dann betrieben werden. Da ist natürlich, jetzt sieht man schon eine starke Steigerung. Hier in Europa, Deutschland eher nicht. In den USA weiß man nicht. Donald Trump ist sicherlich kein Freund der Elektroautomobilindustrie. Andererseits hat er ja seinen Berater Elon Musk. Da muss man mal gucken, was daraus wird. Aber die Nachfrageseite sieht auch eher vielleicht ein bisschen mau aus. China hilft da natürlich, aber solange im Rest der Welt das Elektroauto sich nicht richtig durchsetzt, wird es, glaube ich, mit stark steigenden Lithiumpreisen eher schwierig.
Jetzt machen wir praktisch mal einen Strich unter 2024, gucken nach vorne. Welche Rohstoffe, Edelmetalle sind denn da ganz oben auf Ihrer Liste für 2025?
Ja, die Edelmetalle, wie schon erwähnt, Gold, sehen wir durchaus Potenzial, dass das weitergeht. Da sprechen die Gründe dafür, dass die Nachfrage weiter bleiben wird. Einfach aus Diversifikation, aus Versicherungsgründen, würde ich mal behaupten. Selber Platin könnten auch mitziehen. Palladium würde ich eher die Finger von lassen. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, was wir häufiger hatten, die Industriemetalle. Da ist halt der Joker, China, kommt China mit, wirklich mit, also ich mag das Wort Bazooka nicht, was Mario Draghi damals gesagt hat, aber wird da wirklich dann Geld in die Märkte, in die chinesische Binnenwirtschaft reingefeuert und wird dann da der Häusermarkt auch stabilisiert, dann würde das den Industriemetallen helfen. Da sind wir auch konstruktiv, gerade für Kupfer, da scheint es ein Angebotsdefizit zu geben. Also unser Top-Pick wäre eher so Richtung Gold, Edelmetalle hin, Gold und Silber wahrscheinlich. Und Industriemetalle sollten auch im nächsten Jahr, sofern kein Handelskonflikt eskaliert, ein gutes Investment werden können.
Sagt Michael Blumenroth, Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. Vielen Dank für 2024. Bin gespannt, was uns im nächsten Jahr erwartet.
Ich auch. Vielen Dank, Herr Koch.
Danke Ihnen und danke Ihnen und euch, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.